come up. Hallo und herzlich willkommen auf InfoLora am Freitag, 97,5 MHz. Wir haben Freitag, den 10. November. Wer sitzt heute alles im Studio?
Ui, das war dein Stuhl. Sidonia ist hier, hallo. Danke hallo. Für die Einführung. Ich bin Mara.
Und ich bin Yannick.
Ja, schön, hört ihr zu. Was machen wir heute? Über was sprechen wir?
Wir besprechen heute ganz viele Kurznachrichten. Es hat sich viel getan. Es sind ja wie immer natürlich bewegte Zeiten. Vielleicht auch ein bisschen lokal. Wir gehen, glaube ich, heute nicht länger darauf ein. Aber zum Beispiel in Bern gibt es gerade ein 5-wöchiges Demonstrationsverbot. Finde ich schon krass, gerade weil so viel los ist und sich eigentlich eine Linke organisieren muss und auf die Straße gehen muss. Und das wird jetzt unterbunden.
Ja, finde ich auch noch scary, dass das überhaupt, dass das geht, dass man sagt, hey Leute, jetzt fünf Wochen Demonstrationsverbot und irgendwie ist das easy, irgendwie geht das.
Genau, es ist, glaube ich, es handelt sich da so um Großdemonstrationen und das wird natürlich dann definiert vom Staat und es ist natürlich dann sehr kalkuliert wahrscheinlich auch ein bisschen, welche Demos und in welchen Formen die dann nicht mehr stattfinden dürfen.
Ja, was ist denn der Protest dann noch wert, wenn der Staat vorgibt, wie und wann und wo,
genau. wie groß und wie stark?
Vor allem, ja.
Genau, aber das besprechen wir heute genau nicht. Mhm. Wir besprechen aber andere lokalen News, zum Beispiel eine Good News, Brian Keller kam heute frei, wie per Gericht am Mittwoch festgelegt wurde. Bezirksgericht Dielsdorf, da wurde das festgelegt. Das 2 Tage ist eine mega kurze Vorbereitungszeit, irgendwie darauf nach 7 Jahren in die Freiheit entlassen zu werden. Ich finde das schon noch krass. Mhm. Genau, und sonst eben schauen wir so ein bisschen in die Welt und was los ist und haben zu Beginn natürlich wie immer die widerständigen Gedenktage. Mag eine Person von euch kurz erzählen, was das für eine Rubrik ist?
Die widerständigen Gedenktage machen wir jeden Freitag. Das ist so für uns ein bisschen ein Gefäß, um uns in einem Radioformat an vergangene widerständige Aktionen oder widerständige Menschen zu erinnern und natürlich auch ein bisschen zu versuchen, da Stärke zu holen, uns vielleicht auch inspirieren zu lassen, auch einfach so ein bisschen, um zurückzuschauen und zu sehen, was denn schon alles gemacht wurde.
Und was wir ja sehr gerne auch immer betonen, ist, dass diese widerständigen Gedenktage für uns auch eine kollektive Rubrik sein soll. Und wir freuen uns da auch jedes Mal, wenn ihr uns eure widerständigen Gedenktage oder auch sonst Anregungen schickt, damit wir diese Geschichten gemeinsam erzählen können und auch auf so ein kollektives Gedächtnis einerseits zurückgreifen, aber auch dieses bilden können. Und das geht auch physisch ganz gut. Man kann uns auch einfach besuchen kommen hier im Studio. Wir haben heute sogar jemanden, der hier draußen sitzt und uns zuhört. Militärstraße, was ist das? 85A. Studio vom Radio LoRa, da könnt ihr uns jederzeit besuchen kommen, unser tolles Vereinslokal. Oder wenn ihr nicht physisch vorbeikommen könnt, dann ruft uns doch an. Wir haben eine Studiotelefonnummer, die ist 044 5 67 24 00 und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns anruft, dann...
Ihr dürft auch Lieder wünschen.
Mhm, unbedingt.
Ja.
Das war's, oder? Jingle.
Yo, 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 yo.
Namibia in Kanda etu.
Yo, 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 yo.
Pole,
kwendu,
pole,
kwendu, 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 kumwaswa.
Pole,
kwendu,
pole,
kwendu, 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 kumwaswa.
Zeturire Namibia etu.
Yo, yo.
Pole,
kwendu,
pole,
Wir gedenken heute den Ogoni 9, die heute vor 28 Jahren, also am 10. November 1995, durch das nigerianische Regime und im Auftrag von Shell hingerichtet wurden. Wir tun dies, indem wir die Rede von Olusegun David Akpede vom 10. November 2022 vorlesen. Diese hielt er an einer Berliner Kundgebung.
Am 10. November 1995 wurde Ken Sarawiwa zusammen mit 8 weiteren Angeklagten nach einem neunmonatigen Schauprozess erhängt. Die Ogoni 9, das waren Ken Sarawiwa, Saturday Dobi, Nordu Eawo, Daniel Guko, Paul Levera, Felix Nuate, Baribor Bera, Barinem Kiobel und John Kibione. Für ihre friedliche Kampagne gegen Shell haben sie dieses Schicksal teilen müssen. Ken Sarawiwa, der unter anderem Bürgerrechtler, Umweltschützer, Schriftsteller, Politiker und Minister war, war auch Träger des Alternativen Nobelpreises 1994 und repräsentierte wie kein anderer die Ogoni-Bewegung. Die Ogoni sind eine Volksgruppe im Niger-Delta, im heutigen Nigeria, in dem Erdöl gefördert wird. Ken Sarawiwa wurde 1941 in der Ogoni-Stadt Bori, als Kenule Sarawiwa, geboren. Er erhielt als einer der wenigen Ogoni dieser Zeit eine gute Schul- und Universitätsausbildung und besetzte schon als junger Mann wichtige administrative und politische Positionen. Unterstützt wurde Ken Sarawiwa durch die damalige nigerianische Bundesregierung, unter anderem von General Yakubu Gowon, der ihm auch half, während der Zeit des Bürgerkriegs in den 1960er Jahren und 70er Jahren die Einheit des Landes zu bewahren. Das Schicksal sollte es aber anders meinen, denn ein paar Jahre später wurde Ken Sarawiwa mit den Ogoni 9 in Gefangenschaft gebracht, gefoltert und hingerichtet.
Bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, politische Instabilität, Diskriminierung, Armut sowie die Folgen des Klimawandels und von Naturkatastrophen werden oft als Fluchtursachen genannt. Aber es gibt auch den Ökozid, die Zerstörung von Lebensgrundlagen durch die rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen und die Subventionspolitik der Industrieländer des globalen Nordens. In vielen Regionen Afrikas werden die Ökosysteme systematisch zerstört, um die Gewinne zu maximieren und den Wohlstand der Länder des globalen Nordens zu sichern und auszubauen. Die friedliche Nutzung durch die Menschen vor Ort, die dort leben, ist fast unmöglich geworden. Das Leben in den meisten rohstoffreichen Regionen ist unerträglich geworden, sodass viele Menschen verzweifelt ihre Heimat verlassen und früher oder später dann auch vor den Toren der Festung Europas um Asyl bitten. Das Leben dieser Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, wird dadurch nicht einfacher. Keiner verlässt gern seine Habe, seine Heimat, seine Familie, seine Gemeinschaft. Doch diese Menschen werden von der Weltengemeinschaft nicht als Geflüchtete anerkannt oder werden als Geflüchtete zweiter Klasse, als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge abgetan. Das Gebiet, das von der besagten Umweltverschmutzung und von dem Ökozid in Nigeria betroffen sind, erstreckt sich über 70.000 Quadratkilometer. 22 Millionen Menschen sind davon betroffen, das sind ungefähr 5 bis 6 Mal die BewohnerInnen Berlins.
Umweltzerstörung und die Zerstörung von Lebensgrundlagen in Afrika sind nicht neu. Neu ist aber, dass viele ExpertInnen den Ökozid angesichts seiner verheerenden Folgen als Grund für Flucht und Migration ansehen. Diejenigen, die fliehen, sind jedoch nicht durch die Genfer Flüchtlingskonvention geschützt, sondern werden meist als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert, während die Folgen krimineller wirtschaftlicher Aktivitäten von Unternehmen des globalen Nordens verschleiert werden. Die Armut im ölreichen Niger-Delta in Nigeria ist zum Beispiel eine direkte Folge eines Ökozids. Die Ölförderung begann 1958 und versprach der Bevölkerung, die Grundlage zukünftigen Reichtums zu sein. Doch der angekündigte Segen verwandelte sich in einen Fluch. Unser Öl, euer Wohlstand, unser Tod, unsere Auslöschung. Der Slogan ist in der Region allgegenwärtig. Nigeria ist mit rund 170 Millionen EinwohnerInnen das bevölkerungsreichste Land Afrikas und eine der größten Ölnationen, in Anführungszeichen. Mit 2,5 Millionen Barrel pro Tag ist das Land der größte Ölexporteur in Afrika und der 6. der Welt. Für die Ölförderung ist die Shell Petroleum Development Company ein Joint Venture zwischen Royal Dutch Shell und dem nigerianischen Staat zuständig. Die eigentliche Förderung wird jedoch von mehreren Ölgesellschaften wie der Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevron Texaco und Eni AKIP durchgeführt. In den letzten 50 Jahren ereigneten sich im Niger-Delta fast 7000 Ölunfälle. Ich glaube, in Deutschland haben wir von keinem einzigen durch die Medien erfahren. Ich zumindest nicht. Mehrere Milliarden Liter ausgelaufenen Öls haben das damalige Naturparadies in eine Hölle auf Erden verwandelt. Das Gebiet ist das 3. Wasserreservoir Afrikas. Aber sowohl der Boden als auch das Wasser sind extrem verseucht, wobei der Boden bis 5 Meter tief beschädigt ist. Stillgelegte Bohrinseln und die illegale Umleitung von Öl sind weitere Ursachen für die Ölverschmutzung. Das Grundwasser ist so stark kontaminiert, dass selbst die Weltgesundheitsorganisation eine extrem hohe Kohlenwasserstoffkonzentration mit mehr als 900 Mal höheren Werten als nach dem internationalen Standard zulässig sind und 1000 Mal höhere Werte als die vom nigerianischen Staat selbst festgelegten Grenzwerte feststellte. Jedes Jahr werden durch die Verbrennung von Gas mehr als 400 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist die Luftverschmutzung extrem gesundheitsschädigend. Sie ist eine der Hauptursachen für Krebserkrankungen in der Welt und extrem intensiv vor Ort in Nigeria.
Dazu kommt aktuell, vor circa 3 Wochen hat sich ebenfalls im besagten Niger-Delta eine Flutkatastrophe biblischen Ausmaßes ereignet, wodurch sich die Verschmutzung auf 33 von 36 Bundesstaaten des Landes ausgeweitet hat. Der Schaden kann aktuell noch nicht einmal abgeschätzt werden, denn dafür muss das ganze Wasser erstmal wieder abfließen und gereinigt werden. Die betroffene Fläche dient als Lebensgrundlage für 22 Millionen Menschen und durch die aktuelle Flutkatastrophe vergrößert sich diese auf eine Fläche unbekannten Ausmaßes. Der Großteil nigerianischer Geflüchteter, ca. 70%, sind aus den besagten Gebieten der Ogoni. Dennoch werden sie hier nicht anerkannt und haben keinen geflüchteten Status, können somit also davon ausgehen, dass ihr Asylantrag abgelehnt wird. Wir fordern von Shell Wiedergutmachung, also die Bereinigung des Schadens. Dass Shell seit 30 Jahren immer noch unkontrolliert Öl aus offenen Ölquellen herauspumpt, ist mit den aktuellen Klimazielen der Weltengemeinschaft nicht vereinbar. Wir fordern Shell damit auf, seinen Beitrag zu leisten und das zu tun, was der Konzern versprochen hat und nicht einfach weiterzumachen wie bisher. No Cleanup, no Justice, no Justice, no Peace. Und jetzt hören wir ein Lied von Pierre de Moussy, Makoma Bobe. Und das ist auch ein Gruß an Yannick.
Tata, Nangabal. Isona Ndolo Tilatie, Tabunye, Tabambu. Isona Mumi Tilatie, Tabunye, Tewengi. Atimbino bene mudenga tiki semba iwi singingo Atimbino bene makoma isaya sayane Dumundi oh, oh. Isona ndolo dilatie Tobunyai tobambo Isona mumi dilatie Tobunyai tewengi Atimbino bene mudenga tiki semba iwi singingo Bino bene makoma iso ya sayanende bumbi Makoma bube masi masawai topunya Mundingu mabube uyukuki ponpei tolimbai Makoma bube masi masawai topunya Mundingu mabube uyukuki ponpei tolimbai Asibie nai woi woi ndi yae lembai Asibie nai woi woi ndi yae lembai Asibie nai woi woi ndi Makoma bube, masi masawai, topunya
ndenge ma bobe mui buki pompei talimbae makwa ma bobe masimba sawae tabunya ndenge ma bobe mui buki pompei talimbae asifiena wai wai nde yai limbae 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 Why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, as if you in a why you in the yai? Limbae, na why you in the yai? Limbae, I be nae, why you in the yai? Limbae.
Peru. Wir hören hier gleich noch ein bisschen mehr Musik, und weil jetzt geht es weiter mit den Kurznachrichten und wir gehen nach Peru. Dort ist eine ältere Nachricht aus dem Juni, aber die hat uns erst jetzt erreicht und wir fanden die so, so krass, dass wir sie trotzdem bringen wollten. In Peru hat nämlich eine indigene Gruppe zwei Öltankerschiffe besetzt. Anfang Juni übernahm in Peru die indigene Gruppe Aidecobab, das steht für die indigene Vereinigung für die Entwicklung und Erhaltung des Bajo Puniahua, die Kontrolle über zwei Tanker des Petrotal-Konzerns erlangt. Das kanadische Unternehmen behauptet, dass die beiden Lastkräne auf einem Fluss im Bezirk Pinahua in der Region Loreto, das ist in Nordost-Peru, mit Speeren und Molotow-Cocktails gestürmt wurden. Die dadurch entstandene Flussblockade hinderte den Konzern Petrotal daran, weitere Produktionsfelder zu erschließen. Es handelt sich nicht um die erste Aktion dieser Art in der Region. Indigene AktivistInnen, die Umweltschäden anprangerten, die in ihrem Gebiet durch die nationale Ölgesellschaft Petro Peru verursacht werden, hatten bereits im März eine Ölplattform im peruanischen Amazonasgebiet besetzt. Peru wurde in den letzten Jahren in einer Reihe von Ölkatastrophen heimgesucht, die zur Schließung von Stränden und Tourismusunternehmen führten und den EinwohnerInnen ihre Lebensgrundlage, insbesondere die Fischerei, entzogen. Darüber hinaus ist die Ölförderung eine der Ursachen für die globale Erwärmung, die gerade jetzt zu riesigen Bränden in Kanada und einer großen Dürre in Frankreich führt. Dieser letzte Punkt ist eben aus dem Juni. Es kommt aber auch immer zu Gewalt gegen indigene AktivistInnen, wie es das jüngste Beispiel traurigerweise aus Panama zeigt. Dort wehrt sich nämlich seit Wochen die Bevölkerung mit Straßenblockaden gegen einen neuen Vertrag mit dem kanadischen Bergbauunternehmen First Quantum Minerals. Sie kritisieren die Umweltauswirkungen des Kupferabbaus und die schlechten Vertragsbedingungen für Panama. Vor zwei Tagen nun bei einer solchen Straßenblockade erschoss ein angeblich 77-jähriger amerikanischer Mann vor laufenden Kameras zwei Personen und verletzte diese tödlich.
Nordsyrien. Türkei bombardiert Jugendzentrum in Manbij. In der nordsyrischen Stadt Manbij ist das Jugendzentrum im Stadtzentrum vermutlich von einer türkischen Drohne angegriffen worden. Nach ersten Meldungen gibt es drei Verletzte. Das Zentrum dient der Jugend der Stadt nicht nur als Treffpunkt, sondern vor allem auch als Raum der politischen Selbstorganisierung. Die Stadt hat etwa 100.000 EinwohnerInnen und ist besonders multiethnisch. Die Bevölkerung ist arabisch, kurdisch, tscherkessisch, turkmenisch, tschetschenisch und armenisch geprägt und ist damit zu einem modellhaften Beispiel für die friedliche Koexistenz der Völker der Region geworden, seit sie 2016 vom IS befreit wurde. Gerade die Jugend nimmt seitdem eine aktive Rolle in der Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Volksgruppen ein. Die Türkei versucht mit ihren letzten Angriffen, die Gesellschaft in der autonomen Selbstverwaltung zu destabilisieren. Dabei ist ihr auch die Freundschaft der Völker ein Dorn im Auge.
Frankreich. Am Mittwoch wurde Mariam Aboudaka gewaltsam in Frankreich verhaftet. Die 72-jährige Aktivistin ist die Leiterin einer großen palästinensischen feministischen Organisation in Gaza. Aboudaka ist bekannt für ihren Kampf für die Rechte der Frauen und international anerkannt. Aboudaka war nach Frankreich gekommen, um auf einer Vortragsreise über ihren feministischen Kampf und die Lage in Gaza zu berichten. Obwohl sie mit einem von den französischen Behörden ausgestellten völlig legalen Visum nach Frankreich eingereist war, wurde ihr mitten in ihrer Tournee einen Ausweisbeschluss zugestellt. Morgen hätte sie deshalb Frankreich wieder verlassen müssen. Es liegt also kein Grund vor, der die Festnahme von Mariam Aboudaka rechtfertigen kann. Noch weniger gilt das für die Gewalt, die angewendet wurde bei ihrer Festnahme. Frankreich soll sich schämen. Mariam Aboudaka muss sofort freigelassen werden. Wir hören jetzt Zeugenberichte von einer solidarischen Kundgebung, die von der Verhaftung von Mariam Aboudaka erzählen.
De manœuvrer, c'était totalement un enlèvement, hyper brutal. Alors à un moment, au moment où je jaillissais en arrière, il y en a un qui m'a dit, mais on est la police. Mais moi, j'y ai pas cru. Mariam, elle a 72 ans, elle était en prison à 15 ans, et il faut qu'elle vienne en France pour se faire tabasser comme elle se ferait tabasser par les Israéliens.
Ich dachte an Mariam, also versuchte ich mich festzuhalten und dachte mir, dass es für die Entführer schwierig sein würde, um uns zu entführen, wenn wir uns eng aneinander drücken würden. Es war eine total brutale Entführung. In einem Moment, als ich zurücksprang, sagte einer zu mir, aber wir sind doch die Polizei. Ich habe es nicht geglaubt. Mariam ist 72 Jahre alt, sie war mit 15 Jahren im Gefängnis und sie muss nach Frankreich kommen, um sich verprügeln zu lassen, wie sie von den Israelis verprügelt wird.
Libéré, Mariam, 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 libéré, Mariam.
Deutschland, Stuttgart. Der in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart inhaftierte kurdische Künstler und Aktivist Maslum Dora hat seinen Hungerstreik nach fast 50 Tagen beendet. Dora ist im April dieses Jahres vom Oberlandesgericht Stuttgart wegen Mitgliedschaft in der PKK nach § 129a b zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Seine Festnahme im Mai 2021 erfolgte kurz nach einem Deutschlandbesuch des damaligen türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu. Im Hungerstreik befand sich Dora seit dem 21. September. Aus Protest gegen die Auslegung seiner politischen und kulturellen Aktivitäten als Straftat nach § 129b, die Repression kurdischer Einrichtungen und gegen die Misshandlung kurdischer politischer Gefangener und seine entwürdigende Behandlung in der JVA Stuttgart. Dora war vor einigen Monaten mit einer Disziplinarstrafe belegt worden, weil er sich im laufenden Verfahren dagegen gewehrt hatte, mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt zu werden.
Aus Protest gegen den Umgang mit ihm hatte Dora sich sogar in seiner Zelle angezündet. Das Vollzugspersonal intervenierte und er wurde ärztlich behandelt. doch mit der Begründung, dass der Kurde mit seiner Aktion das Leben umliegender Gefangener gefährdet und öffentliches Eigentum beschädigt habe, wurde Dora am 20. September, einen Tag vor Beginn seines Hungerstreiks, zu 1'000 Euro Geldstrafe und 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Die Verteidigung hat Revision gegen das Urteil vom April eingelegt und Widerspruch gegen die zusätzliche Haftstrafe. Über beides ist aber noch nicht entschieden. In seiner Mitteilung teilte der Künstler nun selbst mit, Zitat: «Ich werde weiterhin für die kurdische Sprache, Kultur und Kunst kämpfen, so wie ich es auch in der Vergangenheit getan habe. Meine Forderungen, die ich mit dem Hungerstreik vorgebracht habe, werde ich fortan auf juristischer Ebene und mit Nachdruck durchsetzen.» Zitat Ende. Dora bedankte sich bei allen Menschen, die ihn während seines Protests unterstützt haben.
Schweiz. Heute wurde Brian Keller aus der Sicherheitshaft entlassen. Entschieden wurde das vor 2 Tagen am Mittwoch im Gericht in Dielsdorf. In diesem Prozess wurden rund 30 Delikte verhandelt. Diese Delikte soll Keller in Isolationshaft in der Zürcher Justizvollzugsanstalt Pöschwies begangen haben. 3,5 Jahre dauerte die menschenrechtswidrige Isolation von August 2018 bis Januar 2022. In dieser Zeit lieferte sich der Gefangene einen Kampf mit den Aufsehern, er spuckte, rebellierte, drohte und war aggressiv. Bei der Verhandlung drehte sich dann alles um die Frage, war Keller Täter oder wehrte er sich zu Recht gegen die unmenschliche Behandlung? Denn bereits als sogenanntes verhaltensauffälliges Kind wurde Brian Keller in Einzelhaft gesteckt. Die rassistische Behördenwillkür begleitet ihn also schon sein ganzes Leben. Das Urteil vom Mittwoch ist noch nicht rechtskräftig. Es steht also noch aus, ob Keller in Zukunft die restliche Freiheitsstrafe absitzen muss. Aber der 28-jährige Brian Keller ist vorerst frei. Wir schließen uns der WOZ-Wochenzeitung an und fordern, dass die Behördenversagen aufgearbeitet werden. Schadensersatz ist das Mindeste, was diese Gesellschaft ihren berühmtesten Gefangenen schuldet. Wir hören jetzt noch einen O-Ton, Quelle Blick, aber Sie haben mit Brian Keller selbst sprechen können. Heute. Also wir intervenieren an dieser Stelle kurz. Wir haben das Gefühl, ihr habt nicht den Ton gehört, den wir euch eigentlich senden wollten, weil irgendwie hier bei uns im Studio die Technik ist ein bisschen komisch. Wir gehen mal schauen.
Ist gut, wir sind wieder da.
Wir sind on air, aber wir machen jetzt auf alle Fälle eine kurze musikalische Unterbrechung.
Ja, kurze musikalische Unterbrechung. Wir können aber das Lied noch einführen, oder? Das spielen wir jetzt.
Wir hören jetzt Liberté von Soul King feat. Ouled El Bashta, aus gegebenen Anlass, würde ich sagen.
Genau.
Ich rede noch ein bisschen was, weil das dauert noch. Es ist wirklich komisch, wenn wir hier im Studio sitzen. Wir haben eigentlich alles unter Kontrolle, aber manchmal die Technik will einfach nicht.
Will nicht mitspielen. Gut, ihr hört 97,5 MHz. Liberté.